Ihr betretet die Krypta. Ein eisiger Hauch der Fäulnis weht euch entgegen. Aus uralten Sarkophagen erheben sich bedrohlich laut zwei in Lumpen gehüllte Gestalten. Würfelt Initiative und stellt euch den Gruftschrecken. Gruftschrecken, der deutschsprachige Oldschool-Rollenspiel-Podcast.
731, die Gruftschrecken erwachen in Dredgeburg, wo sie in den verschiedenen Stadtvierteln mit diversen Imps, Fliegendämonen, frisch verstorbenen Unbeteiligten, Sumpfungetümen und Spinnenhändlern ins Gespräch kommen und so einige Eindrücke der Stadt sammeln können. Hoffentlich fangen sie sich bei ihrem Städtetrip keinen Sporenhusten ein.
Willkommen zu dieser Gruftschrecken-Folge, in der wir ein Abenteuer besprechen, das zum einen vom Teufel selbst gut geheißen wird und für dessen Besprechung wir sicherlich auch vom 3W6-Podcast ein anerkennendes Nicken erwarten dürften. Wir sprechen über das Setting-Abenteuer-Scene Down and Out in Dredgeburg, das in handlichem Scene-Format von dem Autor Skull Fungus veröffentlicht wurde. Das Scene erschien als Beitrag zum Starter Village Jam, einem kleinen Wettbewerb ohne GewinnerInnen, der mit seinen immerhin 19 Beiträgen das Einstiegsdorf in Rollen- und Computerspielen zelebriert. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wir wissen jetzt schon, dass Moritz ihn hassen wird, also den Autor, denn er kann schreiben und zeichnen gleichzeitig. Wir werden dennoch mal sehen, ob Moritz dem Ganzen trotzdem etwas abgewinnen kann und ob wir rechtfertigen können, ein PBTA-basiertes Spiel in einem OSR-Podcast zu besprechen.
Ja, glücklicherweise ist mir das mit PBTA gar nicht aufgefallen. Ich habe einfach gesehen, ja gut, das hat Trefferpunkte und Schaden läuft, kriege ich hin. Ja, ich muss klassisch beginnen. In Dredgeburg, was ist das überhaupt? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Tja, und die schlechte Nachricht direkt zu Beginn ist, ihr seid gestorben und in der riesigen Stadt Dredgeburg wieder zu euch gekommen. Einer Stadt, die bevölkert wird von verlorenen Seelen wie euch, aber auch von Untoten, Kriegsherrinnen und Dämonen. Dieses Heftchen setzt uns als Spielleitung nun in die Lage, unser eigenes Dredgeburg zu erschaffen, was ich ja immer gerne mag. Da ist kein Dredgeburg wie das andere. Eine Stadt perfekt für Abenteuer, Raubzüge und Ermittlungen. Mit EinwohnerInnen, die ihr töten, zu FreundInnen machen oder kidnappen könnt. Ich habe mal grob übersetzt, ihr kennt meine wunderbaren Spontanübersetzungen. Jetzt, bevor es überhaupt losgeht mit der vorgestellten Stadt, wird erstmal auf die 731-Methode hingewiesen. Ich hoffe, du kennst die nicht, oder?
Nein.
Das beruhigt mich sehr, denn sie sagte mir auch nichts. Aber wenn man sie sich erstmal durchgelesen hat, wird einen nicht mehr wundern, was dann auf den nächsten ungefähr 10 Seiten passiert. Denn die Idee ist, ich mache mir Gedanken zu 7 NSC-Orten oder Ereignissen, die ich vorbereite, jeweils mit einer Motivation. Dazu kommen je 3 kurze Sätze, die Aussehen, Sinneseindrücke und Besonderheiten beschreiben. Des NSC, des Ortes oder des Ereignisses. Und dann je eine Sache, die die einzelnen Elemente am Spieltisch charakterisiert. Das heißt, die einzelnen Abschnitte von Dredgeburg sind immer auf einer Seite präsentiert und dann auch, wenn man jetzt von der 731-Methode weiß, immer genau in diesem Dreischritt. Außerdem gibt es noch die Methode Point the Scene und die bedeutet, dass jeweils noch mit Fragen an die SpielerInnen die Szene mehr Stimmung und Ambiente bekommt. Wie das konkret aussieht, zeigen wir euch sicher gleich mal bei einem der Bereiche. Ja, mein erster Bereich heißt An Bord der Knochenbarke. Und diese Situation soll dazu dienen, die Charaktere nach Dredgeburg zu bringen oder in die Welt Dredgeburg einzuführen. Und hier gelangen die SC auf einem alten Dampfschiff nach Dredgeburg. Auf dem Schiff können sie unter anderem kennenlernen Belden, einen seekranken Geheimagent. Der hat jetzt eine Beschreibung, ein Ziel, Besonderheiten und jeweils eine Frage an die Charaktere, die sie sich zu diesem Belden stellen können. Und wenn sie diese Frage laut stellen und für sich beantworten, hilft mir als Spielleitung natürlich das direkt dabei, das Abenteuer weiter zu treiben und mir alles besser vorstellen zu können. Ich lerne kennen Hazel, eine Imp-Schmugglerin auf der Flucht. Hast du dir eine gute Übersetzung für Imp hier ausgedacht? Weil Imp sind ja so die wichtigsten, ich hätte fast Menschen gesagt in dieser Stadt, aber Kobolde oder sowas passt ja alles nicht.
Teufelchen, hätte ich gesagt.
Ich wäre peinlich berührt bei Imp geblieben, aber nennen wir sie von mir aus ab jetzt Teufelchen.
Ich nenne sie auch Imp, wirst du gleich auch sehen, wenn ich über die eine Location spreche, in der ein Imp eine wichtige Rolle spielt.
Ja, ich glaube, ich mache jetzt Teufelchen, um dich zu dissen von nun an. Dann gibt es Miriam, eine frisch verstorbene Unbeteiligte, das finde ich auch sehr schön. Die ist einfach da. Und es gibt Onyx, den Piratenanführer. Und weil der Skalfunkus ja clever ist, verbindet er dann auch seine vorbereiteten Ereignisse und sowas auch direkt mit den Personen. Denn so kann es einen Piratenangriff geben, geführt von Onyx. Ich treffe ein Ungetüm aus dem Sumpf. Und das sind die beiden Ereignisse, die uns zutreffen können. Schließlich kommen wir dann in den Slums der Stadt unter den Docks an. Und ja, diese erste Seite, ich habe jetzt nur von einer Seite gesprochen, ist dann auch direkt die erste Spielsitzung und es werden anschließend noch 7 Fragen für die Zukunft gestellt. Verdammt, das ist echt clever und erleichtert die Spielvorbereitung. Wie ihr vielleicht wisst, ist das nicht meine Methode der Weltgestaltung, denn ich baue meine Welten gerne komplett aus und setze die Leute da rein. Aber ich habe mich ja auch schon bei Undying Sands auf ein improvisiertes Eis begeben und das hat halbwegs gehalten und ich bin nicht reingestürzt. Also, ich muss sagen, diese erste wirklich effektiv beschriebene Spielseite gefällt mir sehr gut.
Ja, dann mache ich doch mal weiter mit den Seiten 4 bis 7. Hier werden 2 verschiedene Locations vorgestellt, nämlich die Gosse, also the gutter im Englischen. Im Prinzip die Slums der Stadt.
Genau, ich habe es mit Slums mal heimlich übersetzt.
Genau. Und der Markt der Morgen- und Abenddämmerung. Beide Orte, wie du gerade schon gesagt hast, werden in der gleichen Struktur vorgestellt. Wir bekommen ganz erzählerisch Fragen an die Charaktere bzw. SpielerInnen, Eindrücke des Ortes, ein paar NSC, ein paar kleinere Orte und ein paar Ereignisse. In der Gosse, die sich im untersten Teil der Stadt und damit in einem Sumpfgebiet befindet, können die SpielerInnen einen Teil des Settings zum Beispiel dann dadurch mitgestalten, dass sie erklären, was ein deutliches Zeichen dafür ist, dass eine Gefahr im Sumpf lauert oder woran man erkennt, dass die EinwohnerInnen die Hoffnung noch nicht ganz verloren haben. Die Impressionen, die wir hier beschrieben bekommen, zeigen, dass es sich um einen Ort handelt, an dem man sich vermutlich nicht allzu gerne und lange aufhalten möchte. Schreie und Lachen aus der Ferne, eine enge Gasse überdeckt von Spuren und Pilzen, Menschen, die um ein Feuer in einer heruntergekommenen Hütte hocken, das sind so die Eindrücke, die man hier gewinnen kann. Cool sind aber vor allem die NSC, so man sie denn so nennen kann, die wirklich sehr prägnant mit wenigen Worten beschrieben werden, sodass man aber trotzdem einen guten Eindruck bekommt, wie sich die Person oder das Monster eben verhält. Zum Beispiel Grig, der Imp, du siehst, ich habe es nicht übersetzt, in seinem übergroßen Jumpsuit, dessen Atem nach Rauch riecht und der örtliche Drogenbaron ist. Oder das Sumpfmonster, was natürlich gerne Wesen aus der Gosse verspeisen möchte. Nett ist dann noch, dass zu jedem NSC auch eine Frage gestellt wird, um ihn mitgestalten zu dürfen. Zum Beispiel bei Grig, was ist etwas, das ihn wirklich unheimlich erscheinen lässt? Es gibt dann noch eine Schenke und ein Lager für die Menschen in Not. Und bei den Events muss ich noch ehrenhalber den Sporenhusten, also eine durch Pilzsporen verursachte Krankheit, erwähnen, die Gosse heimsucht. Auf dem Markt der Morgen- und Abenddämmerung kann man je nach Tageszeit legale oder illegale Geschäfte machen und je nach Tageszeit unterscheiden sich dann auch die Impressionen zu diesem Markt. Am Tag bekommen wir hier das quirlige Marktleben und in der Nacht natürlich Impressionen zu den illegalen und halblegalen Tätigkeiten der EinwohnerInnen zur Verfügung gestellt. Bei den NSC gefällt mir Moloch, der Spinnenhändler, der seine Waren in einem großen Netzpfeil bietet, einen Zylinder trägt, Klicklaute mit seinen Mandibeln von sich gibt und trotz seiner obskuren Erscheinung eigentlich nur seine KundInnen glücklich machen möchte.
Oh.
Ja, ist ein ganz Lieber.
Du Feiner.
Es gibt dann noch einen Alchemistinnenladen und eine Tierkampfarena und passende Ereignisse, also ein entlaufenes Tier und eine misslungene Vorstellung, bei der ein Schauspieler zu Tode kommt und die Charaktere dafür verantwortlich gemacht werden. Insgesamt 2 wirklich nette Locations, an denen man, glaube ich, jede Menge Möglichkeiten zur Interaktion hat und mit denen man wirklich viel Spaß haben kann.
Das ist korrekt. Denn ich habe die nächsten 3 Abschnitte, die eigentlich genauso sind. Also wenn man sich so durchliest, ist schon gut festzustellen, dass der so viele abgefahrene Ideen hat, die gut zueinander passen in ihrer Abgefahrenheit, aber die sich dann auch doch ab und an ein bisschen wiederholen. Aber come on, da ist so viel Input drin in diesem Ding. Aber vielleicht dazu später mehr. Mein nächster Bereich ist nämlich das Grab oder auch das Reich der Untoten. Auch hier sind wieder 5 Fragen an die SC vorangestellt. Es gibt 13 kurze Eindrücke, die immer mir als Spielleitung helfen, das Ganze an die Gruppe heranzutragen, damit das besser ankommt als der klassische Dungeon, den ich sonst immer beschreibe. Es gibt 3 NSC, und zwar Elder Grouse, den vergesslichen Nekromanten, und es gibt eigentlich nichts Cooleres als einen vergesslichen Nekromanten, wenn wir ehrlich sind. Es gibt Skitter, einen gefräßigen, aber intelligenten Ghoul, und Visirian van Wrack. Das ist nämlich ein Vampir und gleichzeitig der Chef des Archivs, was auch gleich als Ort vorgestellt werden wird. Und neben dem Hauptarchiv gibt es als 2. Ort noch die Nekropole oder, wie ich es in diesem Bereich der Untoten nenne, das Wohngebiet. Dann gibt es 2 Ereignisse, wovon 1 der grabende Grabwurm ist. Okay. Aber das 2. Ereignis ist sehr cool. Und das heißt, würden Sie uns etwas vorlesen? Da wird nämlich die Gruppe von kleinen bleichen Ghoul-Kindern bedrängt, die gerne etwas aus einem mit Menschenhaut bespannten Buch vorgelesen hätten. Und ja, was soll da nur schiefgehen?
Sehr, sehr süß.
Ich finde das ziemlich cool. Also der Typ hat tolle Ideen. Ja, der zweite Bereich, den ich mir noch angeguckt habe, ist das grüne Verderben. Da könnte man in dieser Zeit unfassbar viele FDP-Witze machen, aber es handelt sich eigentlich nur um rankenraschelnde Blätter, Dornbüsche und pollentragende Winde. Und da steht dabei, dieser Ort ist selbst für Dredgeburg-Verhältnisse verdammt gefährlich. Also aufpassen.
Oh.
Und kein Wunder, dass wir hier einen Gifthändler und einen auf einem Käfer reitenden Händler treffen. Dazu ein Insektenkult und eine riesige fleischfressende Pflanze. Fertig ist die grüne Hölle.
Ja, klingt super.
Klingt echt gut. Also allein da kann man bestimmt 2, 3, 4 schöne Sitzungen draus machen. Zumal auch da der Bereich mit Impressions, also mit diesen Eindrücken, echt super ist. Also das ist schon verdammt gut gelungen alles. Mein letzter Bereich ist dann Recht und Gesetz. Hier ist die Stadtwache stationiert. Außerdem findet sich hier der oberste Gerichtshof und die Gefängnisarena. Die Gefängnisarena ist praktisch so ein mexikanischer Knast, wo einfach nur alle in so eine Grube reingelassen werden und dann guckt man halt, was passiert. Oder kann das gleichzeitig noch als Entertainment verkaufen. Also nicht ganz unkritisch zu sehen. Und neben der Tierkampfarena schon die zweite Arena. Ich bin da wirklich kein großer Fan von. Ich mag lieber untote Kamelrennen als Leute und Tiere, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Aber ja, ihr könnt euch insgesamt sicher vorstellen, was in diesem Recht- und Gesetzabschnitt los ist.
Okay, ich darf dann noch den Thron vorstellen, das Reichenviertel der Stadt Dredgeburg. Und hier können die Charaktere auf eine Mischung aus Dekadenz und Absurdität treffen. Schön ist die Frage, welcher absurde Modetrend gerade in dem Viertel angesagt ist. Und bei den Impressionen gefällt mir der monströs große Dämonenbaron, der auf einer Sänfte von seinen untoten DienerInnen getragen wird, die ihm auch noch den Weg freimachen. Bei den NSC spricht mich vor allem Ick Wurmax, ein Dämon der 6. Ordnung an, der von einer dichten Fliegenwolke umgeben ist, viel zu viele Goldringe an seinen Klauen trägt und dessen schwarze Zunge ausschlägt. Er spricht zu den Charakteren mit einer Stimme, die wie 1 Million Fliegen klingt, die in das Gehirn krabbeln, so wird es zumindest beschrieben. Und sein Ziel ist es, alles und jeden zu beherrschen. Ich finde diesen Dämon super cool und bin gespannt, wie man den sinnvoll in sein Spiel einbringen kann. Aber er ist zumindest schon mal da. Es gibt dann mit dem Purple Room noch einen dekadenten Nachtclub und einen Park voller giftiger Pflanzen. Und bei den Ereignissen gefällt mir das Duell zweier junger Adliger, die den Charakteren Geld anbieten, an ihrer Stelle zu kämpfen. Da hat man direkt was, wo man die Charaktere direkt involvieren kann. Also auch der Thron oder dieses Thronviertel gefällt mir richtig gut.
Ja, nach diesen ganzen Stadtbereichen folgt jetzt auf einer Seite die Charaktererschaffung, das ist ja mal flott. Und zwar bestimme ich mit einem 2W6 die Werte für Brawn, Move und Weird. Ich habe es mal Muckis, Bewegung und Abgefahren genannt. Diese Werte sind dann nur Modifikatoren von -1 bis +3. Als nächstes wähle ich meine Klasse, entweder Gore, Drag oder Witch. Spontan übersetzt mit Zerschmetterer, Abschaum und Hexe. Die Trefferpunkte sind dann respektive 10, 8 oder 6 plus die jeweiligen Muckis, also den Modifikator auf Muckis. Dann würfle ich pro Klasse eine Fertigkeit mit einem W6 aus. Mit 2W6 bekomme ich einen Hintergrund, bekomme 2W6 mal 10 Münzen als Startgeld. Und da fiel mir auf, ich hatte Down and Out in Dredgeburg immer mit abgebrannt in Dredgeburg oder ohne Kohle in Dredgeburg übersetzt. Das heißt also wahrscheinlich eher am Ende in Dredgeburg, weil wir sind ja schon tot schlussendlich, wenn wir da ankommen. Also spätestens bei dem Startgeld fiel mir auf, meine initiale Übersetzung war faul. Dann wähle ich einen Namen, eine Beschreibung und die letzten Erinnerungen, die er vor seinem Tod hatte oder sie. Und dann ist mein Charakter fertig und ich habe alles auf das unfassbar, ich weiß nicht, das richtige Adjektiv auf den Charakterbogen auf der Seite daneben übertragen. Ich weiß nicht, ob der schön oder grauenhaft ist.
Ich finde den cool.
Er existiert und polarisiert, möchte ich sagen. Aber sehr schnelle Charaktererschaffung, es kommen coole Sachen raus. Gerade auch, weil die Hintergründe nochmal sehr schön sind. Da gibt es, lass mich zählen, 6x3, 18 verschiedene, die dabei rauskommen können. Ja, sehr gelungen. Geht flott, gefällt mir. Ist zwar, ja, ich glaube, du sagst, es ist zwar PBTA-mäßig, aber es wirkt so, als könnte ich das trotzdem mögen.
Ja, da können wir ja später noch im Fazit zu kommen. Ich glaube, dass die Charaktererschaffung auch so schnell geht, hilft auch dabei, denn wenn ich das richtig lese, ich bin jetzt auch kein PBTA-Profi, dann dürfte das trotzdem dennoch recht tödlich sein, das ganze Spiel. Also von daher, schauen wir mal.
Haha, die sind doch schon tot. Ist doch egal.
Ja, aber für immer tot. Ich glaube, bei einer der ersten Fragen aus deinem Kapitel, aus dem ersten Kapitel, geht es ja auch darum, was, glaube ich, dann passiert, wenn die Charaktere wirklich sterben. Aber, also nochmal sterben. Man weiß es ja nicht. Das muss man dann halt selber überlegen. Auf den Seiten 14 bis 15 bekommen wir im Prinzip auf so einer Doppelseite alle Regeln übersichtlich dargestellt. Hier wird auch noch einmal die grundsätzliche Würfelmechanik für PBTA-Spiele vorgestellt. Also Würfel mit 2W6, wobei alles unter 7 ein Misserfolg ist, aber immerhin einen Erfahrungspunkt bringt. Ergebnisse zwischen 7 und 9 ein Teilerfolg mit Hindernis und Würfe mit 10 plus ein Erfolg. Es gibt aber immerhin Zusatzregeln für das Ableben der Charaktere. Also was passiert, wenn ihre Hit Protection nicht Hitpoints auf Null fallen, denn dann darf man würfeln, ob man einen schrecklich blutigen Tod stirbt, verletzt überlebt oder nur kurz ausgeschaltet ist. Und ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass man einen blutigen Tod stirbt, den man dann in aller seiner Intensität beschreiben darf als SpielerIn. Wir bekommen dann noch Regeln für Munition, die mir hier mit einem Munitionswürfel nachgehalten wird und damit nicht ganz kalkulierbar ist. Regeln für kurzes und langes Rasten, eine Waffen- und Rüstungsliste und eine Übersicht darüber, was man für 2, 5 und 20 Münzen alles so kaufen kann. Außerdem gibt es da noch eine kleine Liste an Drogen. Wer wollte nicht schon immer Knochenstaub schniefen? Und Giften, deren Wirkung man auf einer Zufallstabelle auswürfeln kann. Alles kurz und knapp und übersichtlich dargestellt. Läuft.
Ja, ich hoffe, du hast deine 6-seitigen Würfel bereit.
Noch nicht. Jetzt aber.
Insert überbrückende Musik. Denn ich habe jetzt einen doppelseitigen Missionen- und Ideengenerator. Also, bitte erstmal würfeln wir, in welchem Distrikt wir uns befinden. Ein W6.
In Distrikt 6.
Ja, dann sind wir doch direkt im reichen Viertel. Noch ein W6.
Eine 5.
Oh, unser Ziel und oder Klient, wir werden es rausfinden, ist ein dämonischer Politiker oder eine dämonische Politikerin. Wir werden es rausfinden.
Sehr gut.
Um was für eine Mission handelt es sich? Bitte einen W6.
Eine 3.
Ja, bitte nochmal. Oh, jetzt geht es darum, entweder ist es eine Sabotage oder eine Tötungsmission, bitte.
Eine 3.
Dann ist es eine Sabotagemission. Was sabotieren wir denn? Bitte würfel einen W6 für die Objekte.
Eine 5.
Jetzt nochmal ein W6. Es geht entweder ein teures Tier oder Biest oder eine Waffenlieferung.
Eine 3 habe ich gewürfelt.
Dann müssen wir ein teures Haustier oder eine teure Bestie sabotieren, wie auch immer wir uns das vorstellen wollen. Was ist unsere Motivation? Bitte ein W6 und dann ein W6.
Eine 6 und eine 5.
Oh, es geht um unseren Stolz. Wir sind ja Menschen und Völker, die Stolz als Konzept haben, immer etwas suspekt. Aber okay. Wir werden gucken, wie wir unsere Gruppe an ihrem Stolz packen können. Ja, was gibt's für eine Komplikation? Bitte einen W6 und einen W6.
Eine 1 und eine 6.
Ja, das Wetter. Schwierig, ganz schwierig. Klimawandel, problematisch. Okay, ja, das Wetter wird ganz sicher Probleme bereiten. Welche speziellen Bereiche müssen wir betreten? Bitte ein W6 und ein W6.
Eine 4 und eine 6. Ich würfel heute wirklich viele Sechsen.
Oh, wir müssen in die grüne Hölle.
Oh.
Und zwar auf eine Gewürzfarm. Da gibt es bestimmt diese Tiere, die sind da für den Anbau wichtig, die wir sabotieren müssen. Was sind Risiken und Belohnungen? Bitte ein W6.
Eine 3.
Das heißt, wir sind erstmal im mittleren Risikobereich. Das ist schon mal gut.
Es klingt deutlich gefährlicher als mittlerer Risikobereich.
Dann noch eine W6.
Eine 4.
Eine mysteriöse Kiste. Boah, okay. Und jetzt Ideen. Come on, 2W6.
Da hätte ich eine 7.
Was? Ach so, nein.
Du hast 2W6. Nein,
2W6 einzeln, entschuldige.
Okay, 2W6 einzeln. Dann hätte ich eine 3 und eine 4.
Dann ein Nebel oder Zeit könnten problematisch werden. Wenn ich ehrlich sein darf, habe ich noch kein klares Bild von der ganzen Sache. Dieser dämonische Politiker, oder das ist bestimmt eine Frau, diese dämonische Politikerin scheint irgendwie diese Sachen von der Farm zu brauchen, wo zum Abbau unfassbar wertvolle Tiere benötigt werden und wir müssen irgendwie diese Tiere klauen, denn ich möchte keine Tiere sabotieren, wenn sich das machen lässt.
Vielleicht in der Kiste entführen, da reinpacken, damit man es überhaupt transportieren kann. Das wäre doch schon eine Komplikation, die man gut benutzen kann. Also ich habe direkt eine Idee. Das wird so eine Art Heist-Mission. Zumindest klingt es so.
Genau, also für Heists war das Ganze auch gedacht, schrieb das Vorwort.
Sehr gut.
Das war der Mission-Generator. Dann gibt es noch eine halbe Seite mit Namen und Macken von NSC und eine weitere halbe Seite mit ausgewürfelten Schätzen. Und da gibt es neben klassischen Münzen echt abgefahrene Schätze. So hätte ich zum Beispiel gerne den Käfig mit der hungrigen Postfledermaus. Also so um Nachrichten zu überbringen. Oder 3 Dosen, also nicht von Dose, sondern von Dosis permanenter Tinte. Mit permanenter Tinte kann man auch super Sachen machen. Ob jetzt aber die Flasche fermentierter Stinkschnecke so köstlich ist, wie das dort steht, da bin ich mir etwas unsicher. Aber ja, ungefähr so sind diese Schätze, die sich dort finden lassen. Total abgefahren, total schön, kein Schwert plus 1. So gehört sich das.
Ja, die kann man ja dann auch wieder kreativ einsetzen. Von daher hat es ja schon so ein bisschen Oldschool-Feeling, finde ich. Aber gleich dazu noch mehr im Fazit. Auf den letzten beiden Seiten des Zines bekommen wir dann noch ein paar Beispielkarten. Also Karten im Sinne von Dungeons, die man mit dem Mission Generator kombinieren kann. Und dann gibt es noch ein paar Monster und NSC sowie deren besondere Fähigkeiten, die von Feueratem über Explodieren beim Ableben bis hin zur Realitätsbrechung reichen. Da muss man dann kreativ werden, aber man merkt auch hier stecken viele Ideen auf kleinstem Raum in diesem Produkt. Und damit gehen wir dann mal über zu Illustration und Layout. Ich lege gerne los.
Tu das.
Ich würde sagen, das Layout ist sehr übersichtlich. Alles wird wirklich sehr kurz und knapp dargestellt, was für erfahrene Spielleitungen ein Vorteil, für AnfängerInnen eine Herausforderung darstellen dürfte. Die Illustrationen sind dem Stil von Skullfungus entsprechend comichaft, aber auch verdammt cool, wie ich finde, und fangen das Feeling des Settings wirklich gut ein, wobei ich mir noch ein paar mehr gewünscht hätte, aber vermutlich fehlt hier einfach der Platz, um noch mehr von den Bildern unterzubringen. Ich empfehle hier, sich mal die Internetpräsenzen des Künstlers anzuschauen, die wir natürlich verlinken, um noch einen tieferen Eindruck in seine Kunst zu erhalten. Das lohnt sich definitiv. Also rein optisch, finde ich, kann das Ding auf jeden Fall überzeugen, auch wenn es ja sehr kurz ist.
Ja. Nein, das Ganze ist natürlich toll. Das sieht super aus, das ist übersichtlich. Gerade so, dass ich immer eine Einheit auf einer Seite habe, ist toll. Das ist ja auch was, was Günther bei deutschen Swords and Wizardry Produkten unbedingt versucht oder halt auf eine oder zwei Seiten. Aber ich möchte hier ein großes Aber nennen. Ich habe mir so groß aufgeschrieben, ich zeige gerade eine unglaubliche Größe an, die Schrift ist klein. Ich müsste mir dieses A5-Heftchen vermutlich auf A4 hochkopieren, damit ich in meinem Alter auch mit Brille das noch vernünftig lesen könnte. Wow, ist diese Schrift klein. Das geht echt nur an hohen christlichen und anderen Feiertagen und bei sehr guten Lichtbedingungen. Aber ansonsten gibt es halt nichts zu meckern. Das ist halt ein A5-Sin, da darf das ein bisschen klein sein. Aber ich wollte was meckern. Lass mich.
Ich gehe davon aus, dass unsere HörerInnen mit ihren fantastisch guten Augen es einfach ganz normal lesen werden können. Es sind nicht alle so alt und gebrechlich wie wir. Also von daher, ein Kritikpunkt, der durchaus, ja, den muss man werten auf jeden Fall, den muss man auch anbringen. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass hier eine ganze Menge auf wenig Platz untergebracht werden musste. Und ich weiß nicht, ob es dann so eine Designentscheidung war. Egal, wir können trotzdem das kritisieren, durchaus. Gut. Gehen wir zum Fazit über. Ich halte mich kurz, mir gefällt das Ding. Man kann damit eine Menge Spaß haben und sicherlich ein paar nette Spieleabende verbringen. Natürlich ist das nicht für so eine super lange Kampagne ausgelegt. Ich würde es aber sofort mitspielen und ich würde es auch leiten wollen, um einfach mal was anderes und Abgefahrenes am Spieltisch zu erleben. Und dafür würde ich mich sogar an dieses Erzählspiel wagen, was mir sonst ja eigentlich gar nicht so liegt. Aber hier stecken wirklich so viele nette Ideen drin, sowohl im Setting als auch in den Regeln. Und von daher hätte ich damit bestimmt eine Menge Spaß. Also ich kann nur ein positives Fazit ziehen bei dieser Besprechung. Tolles Teil, das ich auch gerne weiterempfehle.
Ja, ich glaube, ich fange immer hier mit dir an. Ja, das Ding ist klasse. Das sieht prima aus. Da sind großartige Ideen drin. Ich würde die eine Seite mit Regeln komplett wegignorieren und das einfach mit irgendeinem Retro-Klon meiner Wahl spielen. Es hat mich in der Tat sehr an Dying Sands erinnert, so von den vielen krassen Eindrücken auf wenig Platz, die mir ins Gehirn geballert werden. Von den Illustrationen hat es mich in der Tat etwas an Nebelherz oder Foghart erinnert, was ich ja auch sehr, sehr schätze. Haben wir das schon mal besprochen? Nee, oder?
Nein, noch nicht.
Warum habe ich dich noch nicht dazu gezwungen? Egal. Also das hat mich daran erinnert, das ist keine klassische Standard-Fantasy, aber so nah dran, dass es mir Spaß machen könnte. Ja, von mir gibt es auch einen ganz klaren Daumen hoch, wenn noch eine Zusatzbrille mitverkauft wird.
Mir fällt ja gerade noch ein, man könnte das auch super als Inspirationsquelle für ein Planescape-Abenteuer benutzen. Also wenn man da ein paar Dinge rausklaut, irgendwelche Dämonen und so weiter und so fort, da kommt man bestimmt auch auf abgefahrene Ideen und kann das vielleicht auch, selbst wenn man es nicht spielen möchte, zumindest als Steinbruch für ja, Abenteuer in einer anderen Welt benutzen. Also so oder so lohnt sich's, glaube ich, meiner Meinung nach.
Ja, kriegt man das noch irgendwie? Bestimmt als PDF.
Digital auf jeden Fall, das verlinken wir. Ob es gedruckt noch zu haben ist, das werde ich mal recherchieren. Und wenn es das ist, dann werden wir es auf jeden Fall verlinken.
Bestimmt hat Roland, der attraktivste Online-Rollenspielhandel der Welt, das auch.
Ich dachte, du sagst Händler.
Nein. Soweit wollte ich nicht gehen, auch wenn es natürlich stimmt.
Okay, gut. Beim nächsten Mal gibt es wieder was Oldschooliges von Moritz.
Ich weiß gar nicht mehr was. Gib mal einen Tipp.
Ich kann dir keinen Tipp geben, der nicht verraten würde, worum es sich handelt. Weil ich nur den Titel hier stehen habe und nicht weiß, was es ist. Also von daher bin ich gespannt.
Oh, ich glaube, das ist was, was so irgendwie geklappt ist mit Sachen, die da reingefaltet sind. Das könnte cool werden. Ich bin gespannt.
Okay.
Ich habe das in guter Erinnerung, aber es ist schon was her.
Das sind dann immer die besten Abenteuer. Das war auch eher Ironie. Wir verabschieden uns und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Okay, tschüss.
Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm/Gruftschrecken, unter twitter.com/Gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.